Als ich Klaus-Peter gefragt habe, was denn für ein Thema sei, dann hat er mir geschrieben, das Thema ist die Bibel, ein erstaunliches Buch. Und da dachte ich, super, das ist mein Thema. Als ich dann darüber nachgedacht habe, war ich nicht mehr ganz so begeistert, weil ich dann gemerkt habe, in 25 Minuten oder so, das alles reinzulegen, was man jetzt hier sagen müsste und könnte und sollte, funktioniert nicht. Man kann nichts über die Entstehungsgeschichte sagen, man könnte so viel über die hervorragende Überlieferungsgeschichte der Bibel sagen, über den Fundus da drinne, was im Alten Testament ist und im Neuen und wie sich das miteinander verbindet. Aber trotzdem war ich begeistert, weil ich dachte, es passt auch so ein bisschen zum Lutherjahr. Ne? Sola Scriptura, alleine die Schrift. Ich habe manchmal so den Eindruck, die Solas gehen ein bisschen unter im ganzen Luther-Rausch, den man so ein bisschen manchmal erlebt. Aber dieses allein die Schrift war ja Luther etwas ganz, ganz Wichtiges. Und als ich mich dann damit so beschäftigt habe, habe ich gedacht, ja, das ist gut. Also es ist gut für Menschen vielleicht, die noch gar nicht viel davon wissen, aber es ist auch gut für so vielleicht so alte, gestandene Christen, sich da nochmal Gedanken zu machen, vielleicht gerade für uns, ich schließe mich da mal ein, die wir denken, oh, das habe ich schon so oft gehört. Über Bibel habe ich schon so vieles in meinem Leben gelesen, gehört, gesehen und was nicht alles. Aber ich glaube, dass wir so in einer Zeit sind, in der es wirklich so neu nochmal eine reformatorische Bewegung zurück zur Bibel braucht. Und will das ein bisschen ausdrücken. Wie gesagt, ich könnte vieles aufgreifen, auch so die Genauigkeit, Zuverlässigkeit, interessante Fakten. Es gibt ganz tolle Geschichten zur Bibel, Hintergrundwissen. Aber das überlasse ich euren Pastoren, die da ja auch fit sind und das machen. Und ich habe so gedacht, die Bibel ist sicherlich, wenn man so den Titel nochmal nimmt, für viele ein erstaunliches Buch. Und für manche vielleicht eher so im Sinne von, es ist erstaunlich wunderlich oder merkwürdig oder vielleicht auch schwierig, irritierend, manchmal unverständlich. Und es gibt viele Menschen, für die ist die Bibel belanglos oder völlig beliebig, wie so ein Stollen, wo man was rausgräbt, was man braucht und dann geht man wieder weg. Für mich ist die Bibel, vielleicht das so ganz am Anfang nochmal, ein erstaunliches Buch, was mich immer wieder fasziniert. Und ich habe auch so ein paar Bibeln im Schrank stehen, der unterschiedlichsten Arten, weil, und das ist der Hauptgrund, nicht weil ich so schöne Bibelexemplare habe, sondern weil Gott durch sie zu mir redet. Und weil ich darin Gott begegne. Und ich glaube, alle Gottesbegegnungen, wir haben ja viel schon von den unterschiedlichen Arten wertvolle Gottesbegegnungen gehört, aber alle Gottesbegegnungen müssen sich an der Begegnung mit der Bibel messen lassen. Luther sagt mal an einer Stelle, die Reformatoren, sie ist die normierende Norm. Sie ist das, von dem aus sich alles prüfen soll und muss. Und deswegen bin ich begeistert und hoffe, dass ihr vielleicht nach Hause geht und nochmal neu wieder begeistert seid von der Bibel und es gar nicht abwarten könnt, dass der Gottesdienst zu Ende geht und ihr nach Hause lauft und eure Bibel schnappt und sagt, jetzt aber los. Deswegen ein kleines, vielleicht keine klassische Predigt, sondern eher so ein klassisches oder ein leidenschaftliches Plädoyer für die Bibel als Wort Gottes. Und dann ist es ja eigentlich doch schon wieder Predigt. Ein erstaunliches Buch, ich habe mal im Duden nachgeschaut. Also Duden ist die alte Form von Wikipedia. Wikipedia mache ich sonst immer, aber ich dachte, heute schaust du mal in Duden. Und da heißt, steht zu staunen, etwas mit großer Verwunderung wahrnehmen, sich beeindruckt zeigen und Bewunderung ausdrücken. Und das war so die erste Frage, die ich mir auch selbst gestellt habe. Geht es mir mit der Bibel noch so? Ist das noch etwas, was mich zur Bewunderung herausfordert, von der ich beeindruckt bin? Wenn wir wie Luther von der Bibel als dem Wort Gottes sprechen, dann ist zunächst mal was ganz Wesentliches, und das will ich so vorweg nochmal stellen, um das auch richtig zu verstehen. Der Johannes schreibt es in seinem Evangelium ganz am Anfang. Und da schreibt er spricht dort von der Besonderheit des Wortes Gottes und dass durch das Wort Gottes alles gemacht ist und es nichts, also wirklich nichts gibt, was nicht durch das Wort Gottes gemacht worden ist. Und er sagt sogar, im Wort Gottes ist Leben. Und dieses Wort Gottes ist für den Johannes niemand anders als Jesus. Jesus selbst. Und das heißt, das ultimative Wort Gottes oder dieser ultimative, die Griechen würden sagen, der Logos Gottes, dieses ultimative Wort Gottes, das ist Jesus. Und darum geht es erstmal, das festzuhalten und das, darüber zu staunen. Und das bedeutet aber auch, dass alle Worte Gottes untrennbar mit Gott zusammengehören. Und wenn wir jetzt von der Bibel als Wort Gottes sprechen, dann heißt es, da begegnet uns Gott. Da begegnet uns nicht nur ein literarisches Werk, sondern da will uns Gott in seiner Besonderheit und Tiefe begegnen. Jedem Einzelnen. Exkurs. Gott sei Dank nicht nur Theologen. Manchmal hat man so den Eindruck, dass nur Theologen, also liest man manchmal so, das Wort Gottes richtig verstehen könnten. Wenn ich das Wort Gottes und die Geschichte richtig verstehe, dann ist es für Hirten, für Fischer, für Ärzte, für alle geschrieben, sodass jeder es verstehen kann, weil Gott jeden ansprechen möchte. Und es geht also bei diesem erstaunlichen Buch heute darum, dass wir dem begegnen, was uns Jesus, was uns Gott als seine Worte noch einmal, vielleicht auch manchmal zumutet, aber auch zuruft und zuspricht. Und es geht, wenn es um Jesus geht, um beide Teile auch dieser Bibel. Wir sagen ja so Altes Testament, Neues Testament, das würde jetzt messianische Juden anders formulieren, aber ich bleibe mal dabei, der Gott der ganzen Bibel will uns begegnen. Und nicht nur eben mit menschlichen Worten, sondern in diesen menschlichen geschriebenen Worten, die ja Verfasser verfasst haben, aber sagt er, rede ich euch an. Als ich mir so Gedanken gemacht habe, wie das für mich ist, wie das auf mich wirkt, bin ich bei einer ganz alten, einer uralten Geschichte hängen geblieben und die möchte ich gerne euch so ein bisschen weitergeben, um das zu verdeutlichen. Ein Ausgesetzter, ein von der Heimat geflohener Mann ist geschäftlich unterwegs, ich könnte sagen auf Geschäftsreise. Er kommt dabei auch an eine heilige Stätte. Und dort steht er auf einmal, weil er mitten in der Wüste geschäftlich unterwegs ist, steht er vor einem Busch. Ein Busch, der im Feuer brennt. Das allein war für diesen in Sachen Schafe unterwegs seienden Reisenden noch nicht das Problem, denn das gab es öfter. Ein Busch, der in der Wüste brennt, so ein Dornbusch, Alltag. Der brennt, verbrennt Ruhe. Aber dass dieser Busch brennt, ohne zu verbrennen, hat ihn dann doch stutzig gemacht. Das macht ihn neugierig. Und er entschloss sich das doch einmal näher anzuschauen. Und als er dann auf diesen brennenden Busch zugeht, kommt eine Stimme aus diesem Busch. Ich denke, viele wissen es schon. Mose hieß der. Und diese Stimme aus dem Busch spricht ihn an. Das heißt dort, dass der Engel des Herrn war, der ihm dort begegnet und später Gott. Interessant, es gibt Ausleger, die sagen, immer da, wo der Engel des Herrn auftritt, vermutet man den Präexistenten, also bevor er Mensch geworden ist, Christus, Jesus. Hier begegnet ihm Gott. Und er ruft nur zwei Worte, eigentlich nur eins, nur zweimal. Er sagt, Mose, Mose. Und Mose reagiert und er wendet sich nicht ab. Er bleibt auch nicht bei dieser Gottesbegegnung dann schon stehen von diesem brennenden Busch. Er rennt auch nicht weg, sondern er weiß, jetzt bin ich gemeint. Jetzt will Gott mich ansprechen. Mich, der ich vielleicht bisher nur mich verfolgt wahrgenommen habe oder vielleicht auch manchmal einsam, fern von meiner Ursprungsfamilie, flüchtend, orientierungslos. Ich werde jetzt von Gott aufgesucht. Und ich glaube, das war auch für den Mose erstaunlich. Und er begegnet dort etwas, was ihm so noch nie begegnet war. Er begegnet zunächst nämlich einmal dem, Gott meint mich. Und ich glaube, dass man das übertragen kann, dass Gott auch dich heute so meint und mich. Gott spricht uns mit deinem und mit meinem Namen an. Und so redet, wie damals aus dem Dornbusch, heute Jesus Gott auch durch die Bibel. Und manchmal denke ich, dass so vielleicht das Erste ist, bevor man dieses Buch aufschlägt, dass man sich bewusst machen muss, dass er ruft, Matthias, Matthias, zu mir. Du musst jetzt deinen Namen einsetzen. Es geht also los mit einer, sagen wir mal, nur vom Namen her bestimmten Begegnung. Und weil Gott sich dafür entschieden hat und sich auch heute dafür entschieden hat, durch das Wort Gottes, durch die Bibel zu uns zu reden, weil er sich dafür entschieden hat, so wie bei Mose damals, gilt es, dass wir uns dem stellen, so wie Mose das auch getan hat. Dieser Mose übrigens, der dann den Anfang gebildet hat von der Verschriftlichung, bei dem alles dann begann mit dem, was wir heute in diesem Buch in Händen halten. Und Mose hat das kapiert und dann macht er den nächsten Glaubensschritt. Er sagt, hier bin ich. Er wendet sich Gott ganz zu, erwartungsvoll, aufmerksam, staunend, aber sicher auch neugierig. Und meine Erfahrung ist, dass ich immer da, wo ich mich der Bibel so nähere, staunend, aufmerksam, auch erwartungsvoll und mich dem zuwende, dass ich sage, Herr, ich will hören, hier bin ich, was du zu sagen hast, dass mir da Gott begegnet, dass Gott redet, sich mir Jesus zeigt. Mose hätte es ja auch dabei bewenden lassen können. Weiß nicht, ob ihr euch, ich mache mir immer so Gedanken, was denn hätte sein können, wenn. Er hätte ja zum Beispiel auch sagen können, als dieser Dornbusch brannte, wow, der verbrennt nicht, ich laufe jetzt weg und gründe die Sondergruppierung der brennenden Dornbuschverehrer. Klingt lustig, aber ich glaube, wir machen das heute als Christen oft so. Er tat es nicht. Denn er hätte dann, ich glaube, dass ihm das bewusst war, den Dornbusch in den Mittelpunkt gestellt, statt dem Wirken Gottes an und durch den Dornbusch. Beim Wort Gottes ist es manchmal ähnlich. Da sammeln wir vielleicht schöne Bibeln oder stellen sie in den Schrank. Ich habe viele Bibeln erworben, die selbst Hochzeitsbibeln schon, die irgendwo nur noch im Schrank standen und die Leute haben sie dann auf eBay verhökert. Oder sie rückt immer mehr in den Hintergrund. Wir ehren sie vielleicht als historisches Dokument oder als spannende geschichtliche Erzählungen, die man holen kann, wenn gerade die passende Situation im Leben das erfordert, ohne wirklich das Wirken Gottes durch sie in den Mittelpunkt zu stellen. Diese Anrede Gottes. Mose und Gott, so stelle ich mir das vor, die standen sich nun gegenüber. Und ich glaube, dass Mose, wie sagt man so, gespannt war wie ein Flitzebogen. Hier bin ich, was passiert jetzt? Was wird Gott weiter sagen? Was liegt ihm auf dem Herzen für mich? Und ich habe mir wieder die Frage gestellt, wie ist das bei mir? Und ich gebe es an dich weiter. Sind wir das auch, wenn wir die Bibel in die Hand nehmen? Wollen wir überhaupt noch staunen? Erwarten wir überhaupt noch, dass wir zum Staunen kommen? Erwarten wir überhaupt noch, dass Gott uns so anspricht, wie wir es jetzt brauchen und wie es jetzt für unser Leben wichtig ist? Oder ist unser Gebrauch der Bibel vielleicht reduziert auf fromme Pflichtübungen der stillen Zeit oder der Andachtsvorbereitung oder für uns Prediger auf der Predigtvorbereitung? Alles wichtige Dinge, ich möchte das nicht wegnehmen, aber es ist nicht das Zentrale. Zentral ist es zu staunen, dass es hier etwas gibt, durch das Gott mich, dich anreden will, dir begegnen will, wo auch immer du gerade in deinem Leben stehst. Und bei Mose, der so gespannt da war, sagt Gott etwas, finde ich, Erstaunliches, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose erlebt im Stillhalten, im Warten, Warten auf den Herrn, erlebt er die Heiligkeit Gottes. So sehr, dass dann in der Bibel steht, dass er sein Angesicht verhüllt und dass er demütig vor Gott bleibt. Und Gott redet dann lange mit ihm. Er redet dann mit ihm über seine Berufung. Er redet mit ihm über das Volk Israel. Er redet mit ihm über viele Details. Und es ist spannend zu sehen. Aber mich hat das nochmal neu nachdenklich gemacht und vielleicht macht es dich das auch, dass ich gemerkt habe, aber vorausgegangen ist das, hier bin ich, das Mose. Das Stille halten und das Erwarten, dass Gott sich, dass Gott weiterredet. Erstaunliches geschieht hier einem Mann, dessen Leben von Anfang an auch gefährdet war, der auch keinen strahlenden Helden bisher abgab. Jedenfalls hätte ich kein Heldenbuch im Sinne des Mose schreiben wollen. Der aber bereit war, auf Gott zu hören, als dieser ihn in einem eigentlich ganz trivialen Dornbusch begegnet. Die Bibel ist für mich so ein erstaunlicher Begegnungsort. Eine Art, man könnte sagen, Dornbusch-Areal. Für dich und für mich. Ein Ort der Worte Gottes. Nicht magisch zu verstehen, sondern es bedarf auch deines Hier bin ich, dass Gott weiterredet, weiterreden kann, sodass du auch zuhörend verstehst, was er zu sagen hat. Es ist aber ein Ort des Staunens und des Entdecken Gottes, der sich hier finden lässt, und auch ein Ort des Findens der eigenen Identität, der eigenen Berufung, der eigenen Beauftragung, ein Ort des Wirkens des Heiligen Geistes. Luther soll mal gesagt haben, am Ende seines Lebens, und er galt als der ausgewiesenste Bibelkenner seiner Zeit, da war er selbst von seinen Feinden anerkannt. Am Ende seines Lebens soll er gesagt haben, jetzt kenne ich die Bibel ein bisschen. Und was ich glaube, was er damit meinte und was ich auch immer mehr entdecke, ist, je länger man mit der Bibel unterwegs ist, desto mehr merkt man, wie tiefer man noch gehen kann, wie viel da noch an Reichtum und an Anrede Gottes drin steckt und dass man damit nie fertig ist. Und dass es etwas ist, was der lebendige Gott immer wieder neu lebendig macht. Ein Ort des Wirkens des Heiligen Geistes. Und so haben wir in der Bibel einen unermesslichen Schatz, weil es eben diese Worte unseres Heilands Jesus mitten in unsere Lebenswirklichkeiten bringt. Und wenn, so habe ich mir das überlegt, wenn Gott durch so einen profanen Dornbusch und Feuer reden kann, wie viel mehr kann er es durch sein aufgeschriebenes Wort, sein Zeugnis über sich als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und so offenbart sich Gott dem Mose dann auch noch einmal mitten in diesem Gespräch, als dieser ihn dann nach seinem Namen fragt und er sagt, im Luther steht, ich werde sein, der ich sein werde. Manche Übersetzungen sagen, ich bin, der ich bin. Mein Hebräisch-Dozent hat immer gesagt, nein, das muss man anders übersetzen. Das heißt, ich bin der, der gegenwärtig wirksam ist. Und das hat mich fasziniert und fasziniert mich seit vielen, vielen Jahren. Gott ist der, der gegenwärtig wirksam ist. Nicht nur damals, aber auch. Nicht nur in der Zukunft, aber auch. Und auch mitten in deiner und meiner Gegenwart. Ich bin der, der gegenwärtig wirksam ist. Dieser Name, der hat sich nie verändert und das gilt es immer wieder durchzubuchstabieren und in der Bibel immer wieder neu zu entdecken. Und ich glaube, eine spannende Frage, die Lebensfrage eigentlich überhaupt ist, glaubst du, vertraust du ihm, Gott und seinem Wort? Sola Scriptura, habe ich ja gesagt, war eines der Bekenntnisse der Reformation. Und es lag Luther wesentlich auf dem Herzen, weil er wusste, da wo die Heilige Schrift als diese normierende Norm, also als das, was tatsächlich als das authentische Wort Gottes alles andere auch prägt, bestimmt oder auch mal korrigiert, wo das aufgegeben wird, da treten einfach andere Normen an diese Stelle, ob wir wollen oder nicht. Und das sind Worte, die eben dann nicht Worte Gottes sind, wenn sie die Worte Gottes ersetzen wollen und somit niemals frei, sondern immer unfrei machen, negativ versklaven. Denn nur Worte Gottes machen frei, frei nicht mehr letztlich lebensfeindlichen Mächten, sondern Gott zu dienen. Und was Luther damals entdeckt hat, war, dass die Menschen die Bibel ja nicht lesen konnten. Es wurde ja in Lateinisch in den Gottesdiensten zelebriert. Der normale Mensch las keine Bibel. Und er sagt, wir müssen die Bibel in die Volkssprache bringen. Und wenn man damals mal hinschaut in die Geschichte, dann war das, eine Bibel zu besitzen, ein kostbarer Besitz. Und das weiß ich heute noch, ich habe es aus einem Bericht gehört aus China, wo jemand eine Bibel bekommen hat in seinem Dorf und dann haben die abgeschrieben und haben die behandelt wie den kostbarsten Schatz, den sie überhaupt haben, weil sie in diesem ganzen Dorf eine einzige Bibel hatten. Ich weiß nicht, wie viele Bibeln du im Schrank hast, aber vielleicht ist das auch manchmal ein Problem, dass die Bibel dadurch bei uns an Wert verloren hat und wir ihn wiedergewinnen sollten. Denn die Bibel ist heute umkämpfter denn je. Sie wird entweder als menschliches Machwerk abgelehnt oder sie wird als philosophische Schrift unter anderem eben herabgewürdigt. Sie wird zerpflückt oder nur noch teilweise verwendet. Oder man sagt, sie sei ja vom Zeitgeist her zu verstehen, statt vom Heiligen Geist her. Ein bekannter Priester von mir, der hat immer mal im Gespräch gesagt, weißt du, Matthias, ich bin auch gegen den Zeitgeist, aber ich bin für den Geist der Zeit. Das ist der Heilige Geist. Ich dachte, Amen, so ist das. Und dieser Geist der Zeit will uns die Bibel lebendig machen, will durch uns, durch die ganze Bibel reden, will dieses inspirierte Liebesbuch an dich zum Klingen bringen. Ich will dich heute Morgen herausfordern, so aus dieser Hektik des Alltags mal Stille zu halten und das Erstaunliche wahrzunehmen, neu wahrzunehmen. Dieses Einzigartige, was wir eben in der Bibel als diesem Wort des lebendigen Gottes haben. Aber find es nicht nur einfach nett, das wäre so wie den Dornbusch, der brennt, den man anschaut, sondern komm näher, tritt herzu und sag zu Gott, hier bin ich, rede du. Hör die Stimme Gottes, die zunächst einmal vielleicht nur deinen Namen ruft, weil es ihm in diesem Augenblick um diese Begegnung, die Beziehung zwischen ihm und dir geht. Mose oder wie auch immer du heißt. Und dann tritt in dieses Angebot dieser Beziehung, dieses Austausches mit dem gewaltigen, erstaunlichen Gott ein und lausche und lausche und lausche und frag nach und höre deinen Gott. Und ich glaube und bin überzeugt davon und erlebe es selbst, du wirst Erstaunliches erleben, weil unser Gott erstaunlich ist und seine Worte Erstaunliches verkünden. Zum Schluss, ich habe hier die alte Bibel meines Vaters. Als er starb, habe ich sie zu mir genommen. Und diese Bibel drückt für mich etwas aus. Ich habe erst überlegt, ob ich sie vielleicht dann nehme auch und anwende. Ich habe gemerkt, die alte Schrift und Menge ist nicht mein Ding. Aber diese Bibel drückt für mich etwas aus. Die hat Register, die ist angemalt, da waren Sachen drin, da sie ist angestrichen, da stehen Kommentare an den Seiten, was ihm wichtig geworden ist. Diese Beziehung drückt aus, dass er in Beziehung mit seinem Gott da drinnen unterwegs war. Auf seine Art. Anders als ich das bin. Mit einer anderen Übersetzung alleine schon. Und dann ist mir eingefallen, vor vielen Jahren hatte ich auch, noch als Jugendlicher war das etwa, als Kind sogar fast, hatte ich auch eine Lutherbibel und habe in der auch, weil ich das bei meinem Vater gesehen habe, wie man damit umgeht, ja, und dass die Bibel ein Buch ist, mit dem es zu arbeiten gilt, also eigentlich eher zu leben gilt. Habe ich das auch gemacht. Und die war bunt und alles, aber es war eine billige Bibel oder eine günstige Bibel, die fiel irgendwann auseinander. Nicht schlimm, kauft man eine neue. Dann bin ich mit dieser neuen Bibel auf eine Freizeit gefahren, auf eine christliche Freizeit, mit einer nagelneuen Bibel. Und haben wir sofort eine Diskussion mit meinem Gruppenleiter eingefangen, der dann ganz sanft auf mich zukam und mir erklärt hat, eine Bibel sollte man aber auch mal lesen und aufmachen. Und, ja. Ich war erst zu Tode beleidigt, weil ich sagte, wenn du wüsstest, aber habe es ihm dann erklärt. Und diese Bibel hat sich dann auch verändert im Laufe der Zeit. Gibt es auch nicht mehr. Mittlerweile habe ich eine Bibel, die habe ich jetzt mit so einem Einband versehen, dass ich hoffe, dass sie nie auseinanderfällt, weil wenn mir die mal verloren geht oder sowas, dann fehlt mir ganz, ganz viel. Aber was ich sagen möchte ist, ich glaube, dass es wichtig ist, sich das auch bewusst zu eigen zu machen, sondern vielleicht auch eine Lieblingsbibel zu haben. Eine Bibel, mit der man unterwegs ist. Ich mache das jetzt nicht. Ich habe erst überlegt, ob ich es mache. Ich habe es in unserer Gemeinde mal gemacht. Wer hat denn eine Bibel dabei? Außer dem Handy. Nein, Handy zählt auch. Ja, also braucht nicht melden, genau, aber schön, wenn ihr sie dabei habt. Aber ich dachte so, wir Christen müssten doch viel mehr wieder Bibeltragende sein. Denn wie wollt ihr denn prüfen, ob das stimmt, was ich gesagt habe, wenn ihr nicht das Wort Gottes in die Hand nehmt oder jemand anders? Und wir leben in einer Zeit, in der wir mit so viel konfrontiert werden, dass wir sagen müssen, Herr, wir wollen deine Stimme hören, inmitten all dieser vielen Stimmen um uns herum. Ich möchte dir Mut machen, lass die Bibel wieder oder ganz neu dich zum Staunen über Gott und seiner Sehnsucht nach dieser Beziehung mit dir anreizen. Und lass sie dir sagen, wie gelingendes Leben geht. Setz dich ihr aus und lass sie dir nicht rauben von was auch immer. Und so könnte Sola Scriptura, also alleine die Schrift im Oktober 2017, 500 Jahre nach der Reformation, fast genau, ein paar Tage noch, aber bis zum Reformationsjubiläum, kann es wieder neu das Potenzial entfalten, um dich, aber auch die Welt um uns herum zu verändern. Denn ich glaube, dass das in diesem Buch steckt, weil es nämlich kein einfaches Buch ist, sondern Wort des lebendigen Gottes. Dazu wünsche ich dir viel Freude beim Entdecken. Gib auch nicht zu schnell auf. Vielleicht ist es nicht das Geschickteste, dann bei den Geschlechtsregistern im Alten Testament anzufangen. Wobei ich sagen kann, ich habe schon außerordentlich interessante Diskussionen mit Kollegen darüber geführt, aber ist egal. Aber lass es dir nicht rauben, sondern näher dich ihm und sag, Gott, hier bin ich. Rede du. Ich möchte ein kurzes Gebet sprechen. Jesus, ist so ein Vorrecht, was wir in deinem Wort haben. Und ich möchte dich bitten, dass wir darüber neu das Staunen lernen, aber auch bei dem Staunen über dem brennenden Dornbusch oder deinem Wort nicht stehen bleiben, sondern dass wir eintauchen in diese Begegnung mit dir, in dieses Gespräch mit dir, in dieses Leben mit dir. Und mach du diese Worte, die schon Jahrhunderte alt sind, mach du auch diese Worte, die vielleicht in manchen Übersetzungen geschrieben sind, die auch schon wieder älter sind, mach sie uns aber immer wieder neu lebendig, Herr, weil wir erleben wollen, wie dein Heiliger Geist uns hilft, zu verstehen, was du uns sagen willst. Ganz persönlich, aber auch als Gemeinden, aber auch als deine Gemeinden in ganz Deutschland, in der ganzen Welt, als dein Leib. Herr, lass uns neu eine Leidenschaft und eine Begeisterung für dein Wort entdecken und rede du.